Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wie schon angekündigt, die Predigt heute kommt aus Josua Kapitel 24, die Verse 1 bis 33. Und das ist das letzte Kapitel in diesem Buch. Für viele von euch sind die Geschichten von Josua bekannt. Um jedoch das letzte Kapitel einzuordnen, will ich eine kurze Zusammenfassung geben, damit wir besser verstehen können, was es sagen will. Josua als Nachfolger von Mose ist verantwortlich, das Volk ins verheißene Land zu führen. Sie überqueren den Jordan und erobern eine Stadt nach der anderen. Es gibt zwischendurch Misserfolge und läuft nicht immer alles glatt. Und diese Misserfolge finden aber immer dann statt, weil das Volk nicht das tut, was Gott von ihnen verlangt. Die ersten 12 Kapitel im Buch Josua befassen sich mit der Eroberung des Landes Kanaan. Die Kapitel 13 bis 21 befassen sich dann über die Aufteilung des Landes unter den 12 Stämmen und die restliche Einnahme, die diese einzelnen Stämme dann für sich auch durchführen sollen. Und dann in den Kapiteln 22 bis 24 haben wir, könnten wir sagen, 3 Abschiedsreden von Josua. Was Josua da dem Volk ausdrücklich klar macht, ist, dass Gott treu ist und zu seinen Verheißungen steht. Er sagt, kein gutes Wort von dem, was der Herr gesagt hat, ist zum Boden gefallen. Man könnte daher die Überschrift über das ganze Buch Josua setzen, treu ist der Gott, der spricht. Und ich lade euch ein, wenn ihr eure Bibel noch nicht aufgeschlagen habt, zu Josua Kapitel 24 aufzuschlagen, damit wir gemeinsam diese Verse lesen können. Und ich lese ab Vers 1. Und Josua versammelte alle Stämme Israels nach Sichem. Und er rief die Ältesten von Israel und seine Häupter und seine Richter und seine Vorsteher. Und sie stellten sich vor Gott. Und Josua sprach zum ganzen Volk, so spricht der Herr, der Gott Israel. Eure Väter wohnten vor Alters jenseits des Stromes. Tara, der Vater Abrahams und der Vater Nahors. Und sie dienten anderen Götter. Und ich nahm Abraham, euren Vater, von jenseits des Stromes und ließ ihn durch das ganze Land Kanaan wandern. Und ich mehrte seine Nachkommenschaft und gab ihm Isaak. Und Isaak gab ich Jakob und Esau. Und Esau gab ich das Gebirge Seir. Es zu besitzen. Und Jakob und seine Söhne zogen nach Ägypten hinab, und ich sandte Mose und Aaron und schlug Ägypten, so wie ich in seiner Mitte getan habe. Und danach führte ich euch heraus, und ich führte eure Väter aus Ägypten heraus, und ihr kamt an das Meer. Und die Ägypter jagten eurem Väter nach mit Wagen und mit Reitern bis an das Schilfmeer. Da schrien sie zu dem Herrn, und er setzte Finsternis zwischen euch und die Ägypter, und führte das Meer über sie und bedeckte sie. Und eure Augen haben gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe. Und ihr wohntet in der Wüste eine lange Zeit. Und ich brachte euch in das Land der Amoriter, die jenseits des Jordan wohnten. Und sie kämpften gegen euch. Und ich gab sie in eure Hand. Und ihr nahmt ihr Land in Besitz. Und ich vertilgte sie vor euch. Da stand Balak auf, der Sohn Zippors, der König von Moab, und kämpfte gegen Israel. Und er sandte hin und ließ Bileam, den Sohn Beors, rufen, um euch zu verfluchen. Aber ich wollte nicht auf Bileam hören. Und er segnete euch vielmehr, und ich errettete euch aus seiner Hand. Und ihr zogt über den Jordan und kamt nach Jericho, und die Bürger von Jericho und die Amoriter und die Perisiter und die Kanaaniter und die Hittiter und die Girgasiter und die Hiviter und die Jebusiter kämpften gegen euch, und ich gab sie in eure Hand. Und ich sandte die Hornisten vor euch her, und sie vertrieben sie vor euch, die beiden Könige der Amoriter, nicht mit dem Schwert und nicht mit deinem Bogen. Und ich habe euch ein Land gegeben, und dass du dich nicht bemüht hast, und Städte, die ihr nicht gebaut habt, und ihr wohnt darin. Von Weinbergen und Olivenbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt, esst ihr. Und nun fürchtet den Herrn und dient ihn in Vollkommenheit und in Wahrheit. Und tut die Götter weg, denen eure Väter jenseits des Stromes und den, Ägypten gedient haben, und dient den Herrn. Und wenn es übel ist, in euren Augen dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt, ob den Göttern, denen eure Väter gedient haben, die jenseits des Stromes wohnten, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und das Volk antwortete und sprach, fern sei es von uns, den Herrn zu verlassen, um anderen Göttern zu dienen. Denn der Herr, unser Gott, ist es, der uns und unsere Väter aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat und der vor unseren Augen diese großen Zeichen getan und uns behütet hat auf dem ganzen Weg, auf dem wir gegangen sind und unter allen Völkern, durch deren Mitte wir gezogen sind. Und der Herr hat alle Völker und die Amoriter, die Bewohner des Landes, vor uns vertrieben. Auch wir wollen dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Und Josua sprach zum Volk, ihr könnt dem Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott. Er ist ein eifernder Gott. Er wird eure Übertretungen in euren Sünden nicht vergeben. Wenn ihr den Herrn verlasst und fremden Göttern dient, so wird er sich wenden und euch Übles tun und euch vernichten, nachdem er euch Gutes getan hat. Und das Volk sprach zu Josua, nein, sondern dem Herrn wollen wir dienen. Da sprach Josua zum Volk, ihr seid Zeugen gegen euch, dass ihr selbst euch den Herrn erwählt habt, um ihn zu dienen. Und sie sprachen, wir sind Zeugen. So tut nun die fremden Götter weg, die in eurer Mitte sind, und neigt eure Herzen zu dem Herrn, dem Gott Israels. Und das Volk sprach zu Josua, dem Herrn, unseren Gott, wollen wir dienen und auf seine Stimme hören. Und Josua schloss einen Bund mit dem Volk an jenem Tag und gab ihm Satzung und Recht in Sichem. Und Josua schrieb diese Worte in das Buch des Gesetzes Gottes, und er nahm einen großen Stein und richtete ihn dort unter der Terebinte, die beim Heiligtum des Herrn steht. Und Josua sprach zum ganzen Volk, siehe, dieser Stein soll Zeuge gegen uns sein, denn er hat alle Worte des Herrn gehört, die er mit uns geredet hat. Und er soll Zeuge gegen euch sein, damit ihr euren Gott nicht verleugnet. Und Josua entließ das Volk, jeden in sein Erbteil. Und es geschah nach all diesen Dingen, da starb Josua, der Sohn Nuns, der Knecht des Herrn, 110 Jahre alt. Und man begrub ihn im Gebiet seines Erbteils im Timnath-Serach, auf dem Gebirge Ephraim, nördlich vom Berg Gasch. Und Israel diente dem Herrn alle Tage Josuas und alle Tage der Ältesten, die Josua überlebten und die das ganze Werk des Herrn kannten, das er für Israel getan hatte. Und die Gebeine Josefs, die die Kinder Israel aus Ägypten herausgebracht hatten, begruben sie in Sichem auf dem Feldstück, das Jakob von den Söhnen Hemos, des Vaters Sichems, für 100 Kesita gekauft hatte, und sie wurden den Kindern Josefs zum Erbteil. Und Eliezer, der Sohn Aaron, starb, und sie begruben ihn auf den Hügel seines Sohnes Pineas, der ihnen gegeben worden war, auf dem Berg Ephraim. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Empfangt es als solches. Was Gott uns in dem Buch Josua deutlich machen will, ist, dass er ein Gott ist, dem wir vertrauen können, der zuverlässig ist, der sein Volk nicht im Stich lässt und der weiß, was gut ist für sein Volk. Er ist ein Gott, dem wir vertrauen können, weil er ein Gott ist, der sein Wort hält und alle seine Verheißungen erfüllt. Er hat dem Volk gesagt, dass er für sie kämpft, dass er ihnen die Siege gibt. Und das durften sie immer wieder erleben. An dieser Wahrheit gibt es nichts zu rütteln. Es gibt nichts, was Gott daran hindern kann, das zu tun, was er versprochen hat. Diese Wahrheit bleibt bestehen durch die Höhen und die Tiefen des Glaubens des Volkes, durch die Versagen und ihre Siege, die sie erlebten. Denn es liegt nicht an ihr Können, dass Gott das tut, was er versprochen hat. Und so ist es auch bei uns. Im Buch Josua wird uns aber auch deutlich, dass Gott von seinem Volk Glauben und Gehorsam fordert. und somit müssen sie ihrer Verantwortung nachkommen. Und diese beiden Wahrheiten scheinen in unseren Augen mit unserem durch Sünde verzerrten und eingeschränkten Verstand nicht miteinander kompatibel zu sein. Sie scheinen irgendwie ein Widerspruch zu sein. Gott kann in seiner Souveränität das tun, was er versprochen hat, aber wir sind verantwortlich. Es scheint ein Konflikt zu geben. Gott hat in den ersten 21 Kapiteln, in denen es um die Einnahme und Eroberung des Landes Kanaan geht, seine Treue gezeigt. Das Volk durfte dies erfahren und erleben, wenn es ihm gehorsam war und ihr Vertrauen auf seine Methoden und Wege setzte. In den letzten 3 Kapiteln fordert Gott nun sein Volk dazu auf, ihm weiterhin treu zu sein. Auch wenn das Großteil des Landes schon erobert ist und die meisten Siege schon errungen sind und jetzt vielleicht eine Zeit der Blühe kommt, der Ruhe und des Friedens. In Kapitel 22 kann man sehen, dass Gott das tut, sie auffordert, ihm treu zu sein, indem sie danach trachten sollen, einen reinen Gottesdienst in Einheit zu bewahren und zu feiern. Und in Kapitel 23 sollen sie ihm treu bleiben, indem sie ihm gehorsam sind und seine Gebote befolgen und halten. Und in Kapitel 24 ruft er sie zur Treue auf, indem er einen Bund mit ihnen erneuert. Es findet hier eine Bundeserneuerung statt. Und dieser Konflikt zwischen der Treue Gottes, sein Volk zu retten und die Verantwortung des Volkes, ihm gehorsam zu sein, spiegelt sich am deutlichsten in der Rettung des Menschen, wo er Menschen aus der Sklaverei der Sünde hin zum verheißenen Land des ewigen Lebens führt. Aber was hat eine Bundeserneuerung damit zu tun? Nun, für manche von euch ist vielleicht Bundeserneuerung ein fremdes Wort und wissen nicht, was ihr damit anfangen sollt. Es ist ähnlich wie ein Kredit, den ihr aus welchem Grund auch immer bei eurer Bank beantragt, zum Beispiel um ein Haus zu kaufen. Normalerweise zahlt man einen solchen Kredit nicht gleich am nächsten Tag oder innerhalb der nächsten Woche oder Monat oder sogar ein Jahres zurück, sondern dieser erstreckt sich über 20 bis 30 Jahre. Keiner, der solch einen Kredit beanträgt, verlässt die Bank und vergisst, dass er nun Schulden hat. Die meisten legen einen Dauerauftrag an und fertigen einen Ordner mit allen Details, die Konditionen, Zinsraten, Dauer, mögliche Tilgungsmöglichkeiten. Und der Ordner bekommt dann seinen festen Platz im Büroregal. Immer wieder kommt eventuell ein Brief von der Bank mit dem neuesten Stand, der noch zu zahlende Betrag und sogar manchmal ein verlockendes Angebot, einen weiteren Kredit aufzunehmen. Jedes Mal, wenn man zu diesem Ordner greift, sei es, um den neuesten Brief einzuheften oder nur um zu überprüfen und eventuell neue Pläne zu machen, wird man an diesen Kredit bewusst erinnert und die Folgen, die sie für dein Leben haben. Es ist, als würdet ihr diesen Vertrag innerlich erneuern, weil ihr dessen bewusst wird, was es bedeutet, wessen Inhalt darin steht. Gott will sein Volk zur Treue rufen und es dazu motivieren, indem er ihnen den Bund, den er mit ihnen geschlossen hat, erinnert. Also ist ein Bund wie ein Vertrag. Ein Vertrag ist jedoch unpersönlich und man kann ihn nicht mit einem Dauerauftrag laufen lassen. Den Bund, den wir mit Gott haben, beinhaltet eine Beziehung. Indem der Bund erneuert wird, soll dem Volk bewusst werden, dass Gott seinen Teil des Vertrages hält und dass sie ihren Teil auch halten sollen, indem sie ihm treu sind und bleiben. Und darum lautet das Thema der Predigt heute der Gottesdienst als Bundeserneuerung. Wir wollen uns 3 Punkte anschauen. Der Gottesdienst ist, wo Gott zu uns spricht, ist, wo wir auf Gottes Reden antworten und ist, wo Gott für uns spricht. Und diese 3 Punkte dienen oder spielen mit in der Bundeserneuerung, die im Gottesdienst stattfindet. Bevor ich auf die Punkte jedoch eingehe, möchte ich auf zwei Dinge hinweisen, die uns dabei helfen sollen, dieses Ereignis in unsere heutige Zeit zu übertragen. Das erste, worauf ich hinweisen will, ist das, was am Ende von Vers 1 steht. Und sie stellten sich vor Gott. Josua versammelt das ganze Volk zum dritten und zum letzten Mal. Aber dieses Mal ist es anders als die beiden Male davor. Dieses Mal ist es etwas Besonderes, weil sie sich in Sichem versammeln und es vor Gott geschieht. Die anderen Male ruft Josua das Volk zu sich und gibt ihnen Anweisungen, was sie machen sollen. Dieses Mal ruft Gott sein Volk selbst zusammen und spricht zu ihnen. Und Josua ist das Sprachrohr, durch das Gott zu seinem Volk spricht. Das könnt ihr sehen in Vers 2. Und Josua sprach zum Volk, so spricht der Herr. Aber warum ist Sichem so bedeutend? Sichem war der Ort, an dem Gott zum ersten Mal zu Abraham sprach, nachdem er ihn aus dem Land Ur gesandt hatte. Gott gab ihm die Verheißung eines Landes, eine Nachkommenschaft und den Segen für alle Völker durch ihn. Sichem war der erste Ort, an dem Abraham im verheißenen Land einen Gedenkstein aufrichtete. Überlegt einmal, was das für das Volk bedeutet haben muss. Wir stehen hier vor dem Herrn an dem Ort, an dem Gott mit Abraham gesprochen hat und ihm vor mehr als 400 Jahren dieses Land versprochen hat. Und nun gehört das Land uns. Gott hat sein Versprechen gehalten und seine Verheißung erfüllt. Es gibt jedoch noch eine weitere Betonung im letzten Teil des Verses, und zwar dieses, sie stellten sich vor Gott. Dieses Stellen ist ein bewusstes Hinzutreten in die Gegenwart Gottes, mit der Intention, mit dem Ziel, die Erwartung von ihm zu hören. Sie haben es nicht einfach gemacht, weil sie sich alle mal wieder sehen wollten. Sie sind ja jeder in seinen Erbteil gegangen, und wenn Josua uns jetzt zusammenruft, wäre ja schön, mal wieder die anderen zu sehen und zu erfahren, wie es ihnen geht. Nein, sie sind voller Erwartung, Gottes Reden zu hören. An dieser Stelle möchte ich dich fragen, mit welcher Haltung kommst du Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst? Ist dein Herz darauf gerichtet, voller Erwartung Gottes Reden zu hören, wenn er durch seinen Knecht spricht? Kommst du mit der Intention, Gott zu begegnen? Wie könnte das praktisch aussehen, mit diesem Bewusstsein in den Gottesdienst zu kommen? Es fängt schon am Samstagabend an. Kannst alle Medienkonsum früher zur Seite legen als sonst in der Woche, kannst schon den Frühstückstisch decken und dir schon aussuchen, was du morgen anziehst. Geh dann früher schlafen, um früher aufzustehen. Weil wenn wir dann früher losfahren, lassen wir uns nicht so aus der Unruhe bringen, wenn ein langsamer Fahrer vor uns fährt. Trete dann bewusst in den Gottesdienstsaal hinein und komm dann nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich zur Ruhe. Unser Körper und unsere Seele sind eng miteinander verbunden. Viel enger, als wir oft denken. Und daher möchte ich es euch ans Herz legen, vor dem Gottesdienst bewusst Schritte zu unternehmen, um zur Ruhe zu kommen. Sprecht zu eurem Herzen, dass es zur Ruhe kommt und bittet Gott, dass er euch gleich begegnen möge und dass eure Herzen für diese Begegnung vorbereitet ist, damit ihr seine Gegenwart verspürt und innige Gemeinschaft mit ihm haben könnt. Also um den ersten Hinweis zusammenzufassen, wenn wir sonntags zum Gottesdienst zusammenkommen, sollen wir uns bewusst und voller Erwartung vor Gott stellen, weil er zu uns spricht. Der zweite wichtige Hinweis, und ich habe versucht, das mit den drei Punkten in der Predigt zu berücksichtigen, ist, dass dieses Kapitel einen Dialog zwischen Gott und seinem Volk bildet. Zunächst redet Gott in den Versen 2 bis 15 und dann geht es in kürzeren Beiträgen hin und her. Das Volk antwortet, aber nicht viel. Der Großteil des Dialogs liegt bei Gott. Und das spiegelt sich auch in der Liturgie des Gottesdienstes. Es ist darauf aufgebaut, dass wir in einem Dialog mit Gott stehen. Er ruft uns in die Anbetung und zur Anbetung und lädt uns ein, ihn zu begegnen. Und darum sollten wir auch einen Großteil des Gottesdienstes mit Gottes Reden uns beschäftigen und nicht mit uns selbst. Ob es jetzt durch die Predigt ist, die Schriftlesung, den Zuspruch der Sünden vergeben oder den Segen, das sind alles Mittel, wodurch Gott spricht. Und wir antworten durch Lieder und auch gemeinsame Gebete. Ich hoffe, dass wir mit diesen beiden Hinweisen die Bundeserneuerung, die jetzt in diesem Kapitel stattfindet und auch im Gottesdienst stattfindet, nun besser verstehen und einordnen können. Und das bringt uns jetzt zum ersten Punkt. Der Gottesdienst als Bundeserneuerung ist, wo Gott zu uns spricht. Ich denke, das Erste, was uns auffällt, wenn wir das Reden Gottes zu seinem Volk betrachten, ist, wo er beginnt, in Vers 2. Eure Väter wohnten vor alters her jenseits des Stromes. Der hier gemeinte Strom ist der Euphrat, aber zugleich ist er auch jenseits des Jordan, also nicht im verheißenen Land. Wir hatten bereits festgestellt, dass sie sich im Sichern befinden, an dem Ort, an dem Gott zum ersten Mal mit Abraham im verheißenen Land spricht. Aber Gott beginnt hier nicht einfach mit Abraham nach seiner Berufung. Nein, er geht noch weiter zurück. Zurück zu dem Zeitpunkt, als Abraham noch ohne Gott war. Zurück zu dem Zeitpunkt, als er noch ein Götzendiener war und fern von Gott lebte. Abraham war nicht besser als irgendein anderer Mensch, der damals lebte, zu dem Gott sich hätte zuwenden können. Er war genauso ein Sünder wie alle anderen Menschen, die damals lebten. Das Zweite, was uns auffällt, ist in der Rede Gottes zu seinem Volk, ist, dass ganz klar und deutlich wird, wer der Handelnde ist, und zwar Gott. Vers 3: Ich nahm Abraham, euren Vater, von jenseits des Stromes. Ich mehrte seine Nachkommenschaft. Vers 4. Und Isaac gab ich Jakob und Esau. Und Esau gab ich das Gebirge. Vers 5. Ich sandte Mose und Aaron und schlug Ägypten. Danach führte ich euch heraus. Vers 6. Ich führte eure Väter heraus. Vers 8. Ich brachte euch in das Land der Amoriter. Ich gab sie in eure Hand. Ich vertilgte sie vor euch. Vers 10. Ich habe euch aus seiner Hand errettet, also aus der Hand Balaks durch Biliam. Vers 11, ich habe sie in eure Hand gegeben. Vers 12, ich sandte die Hornissen vor euch. Vers 13, ich habe euch das Land gegeben. Ich denke, es gibt wenige Stellen in der Bibel, die so laut schreien: Ich bin Gott und ich bin der Handelnde. Und es, als wäre das nicht ausreichend, weil wir Menschen es einfach so schwer finden, uns abhängig zu machen von jemandem anders und so oft denken, dass wir selbst erschaffen, schließt er alles Menschliche aus mit Vers 12, nicht mit deinem Schwert und nicht mit deinem Bogen. Liebe Gemeinde, die Geschichten in der Bibel sind nicht nur zur Unterhaltung da. Gott will uns dadurch Wahrheiten vermitteln. Genau wie Abraham jenseits des Stromes war, außerhalb des verheißenen Landes, weit davon entfernt, so sind wir als Sünder, bevor die Gnade Gottes uns ruft, weit weg vom ewigen Leben. Wie es in Epheser 2, Vers 1 steht, wir waren tot in unsere Übertretungen und Sünden. Keiner von uns war besser als die anderen. Keiner von uns hat es verdient, dass Gottes Gnade uns trifft. Wenn der Gedanke in unserem Herzen hochkommen sollte, dass wir irgendwie angenehmer wären vor Gott oder sogar intelligenter oder besser als die anderen Menschen, die da draußen sind, die nicht an Gott glauben, dann muss dieser Gedanke im Keim erstickt werden. Solch ein selbstgerechter Gedanke hat keinen Platz, wenn es darum geht, dass Gott uns von unseren Sünden errettet. Denn es geht nicht um unsere Taten, sondern um Gottes. Und Gott sieht auf unser Herz. Und unser Herz war weit entfernt von ihm. Unser Herz hat Gott gehasst. Wir haben nur auf uns selbst geschaut und selbst geliebt. Unser Herz, das mit dem Sündenfall vom Leben abgeschnitten war, dieses Herz war weit weg vom verheißenen Land. Aber die gesamte Menschheitsgeschichte erzählt eine große und herrliche Geschichte, die herrlicher strahlt als alle Errungenschaften der Menschen, womit wir prahlen könnten, dass wir was erreicht hätten. Es ist die Geschichte, wie Gott die Menschen errettet. Zu jedem Zeitpunkt der Geschichte ist Gott der Handelnde. Er ruft die, die er vor Grundlegung der Welt erwählt hat. Er schafft ein neues Herz durch seinen Geist. Er ist derjenige, der in deinem Leben handelt, sodass du sein Wort gehört hast. Und er ist derjenige, der dir den Glauben geschenkt hat. Ob es durch einen Flyer war, bei vielleicht einer Straßenpredigt, ob es vielleicht ein Nachbar war, der dir das Evangelium erzählt hat, oder ein Freund. Ob du durch ein tiefes Tal gehen musstest, bevor du die herrliche Gnade gesehen hast. Ob du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bist oder nicht. Alles ist seine Gnade. Es ist alles sein Handeln. Gott spricht: Ich habe dich erwählt vor Grundlegung der Welt, Epheser 1, 4. Ich habe Adam und Eva eine Verheißung gegeben, 1. Mose 3, 15. Ich habe mit Noah einen Bund geschlossen, damit die Erde erhalten bleibt, bis sich meine Verheißung erfüllt, 1. Mose 8, bis 9. Ich habe einen Bund mit Abraham geschlossen, um zu zeigen, worauf meine Verheißung hinausgeht, 1. Mose 17. Ich habe einen Bund mit David geschlossen, um zu zeigen, dass der Messias der König ist, 2. Samuel 7. Ich habe meinen Sohn gesandt, um all das zu erfüllen, was ich verheißen habe, Galater 4, 4 bis 5. Ich habe ihn am Kreuz geschlagen, wegen deiner Übertretungen, Jesaja 53, 10. Ich habe ihn auferweckt von den Toten zu deiner Rechtfertigung, Römer 4, 25. Ich habe ihn verherrlicht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, Philipper 2, 9 bis 11. Ich habe meinen Geist in die Welt gesandt, um mein Werk zu tun, Johannes 14, 26. Ich habe mein Wort hinausgesendet und es wird nicht leer zurückkehren, Jesaja 55, 11. Ich habe das Licht des Evangeliums in deinem Herzen aufgehen lassen, 2. Korinther 4, 6. Ich habe dich als mein Schaf gerufen, Johannes 10, 5. Ich werde dich bis ans Ende tragen, Philipper 1, 6. Ich werde dich mit Christus verherrlichen, Römer 8, 30. Hört ihr, wie die Bibel schreit? Es ist Gott, der handelt. Er ist der, der über alles steht, der, der keinen Anfang und kein Ende hat und sich in unnahbarem Licht bekleidet. Er, der Herrliche, der alles überstrahlt, der unabhängig ist von allem und nichts nötig hat, der Allmächtige, der dreimal heilige Gott. Dieser Gott geht ein Bund ein mit uns Menschen. Ist das nicht erstaunlich? Wenn im Gottesdienst die Bundeserneuerung gefeiert wird, dann geht es darum, dass Gott uns erzählt, was er für uns getan hat. Er ist der Initiator und Stifter des Bundes. Darum ist es so wichtig, dass wir immer wieder Christus verkündigen, das Evangelium verkündigen, denn in Christus hat Gott das alles für uns getan. Das Evangelium zeigt klar und deutlich sein Handeln und erzählt seine herrliche Geschichte. Gott lässt es jedoch nicht bei seiner Ansprache zu uns, indem er uns erzählt, was er alles getan hat. Es ist kein Monolog, der stattfindet, sondern ein Dialog. Er fordert uns auf zu antworten. Und er gibt uns auch eine Antwort, die wir geben sollen. Und somit kommen wir zum zweiten Punkt. Der Gottesdienst als Bundeserneuerung ist, wo wir auf Gottes Reden antworten. Die Antwort, die das Volk geben sollte, war nicht etwas, das sie sich selbst ausdenken mussten. Wenn wir Menschen uns eine Antwort ausdenken müssten, wie wir Gott antworten sollen, käme alles Mögliche heraus, nur nicht das, was Gott will. Unsere ausgedachten Antworten werden immer verdreht hervorkommen, weil wir so schnell immer wieder bei uns selbst sind. Wir denken viel zu oft: Oh, das könnte Gott gefallen, wenn wir oder wenn es uns gefällt. Aber das stimmt nicht immer. Und darum gibt Gott selbst die Antwort als Vorlage, die das Volk auch ihm geben soll. Die Antwort bestand darin, sich zu entscheiden. zu entscheiden, wem sie dienen würden. Josua ruft sie auf, sich dafür zu entscheiden, Gott zu fürchten und ihm in Vollkommenheit oder Treue und Wahrheit zu dienen. Und dienen ist der prägende Gedanke in den Versen 14 bis 25. Das Wort kommt 14 Mal vor. Der Dienst sollte in Treue und Wahrheit geschehen. Wie sieht so ein Dienst aus? Zunächst sollte in Treue geschehen, was so viel bedeutet wie, es sollte eine Beständigkeit darin liegen, dem Herrn zu dienen. Nicht nur, wenn es einem gerade Spaß macht oder reinläuft, sondern auch, wenn es bedeutet, sich zusätzlich Zeit und Energie zu nehmen und zu investieren. Auch wenn es Herausforderungen gibt, es schwierig ist oder sogar unangenehm wird. Es sollte mit Zuverlässigkeit geschehen, sodass man sich darauf verlassen kann, dass man da ist. Beispielsweise es zu priorisieren, dass man sonntags zum Gottesdienst kommt oder die anderen Veranstaltungen, die es in der Gemeinde gibt. Es sollte fortwährend sein und nicht nur von den anfänglichen Euphorie getragen werden und dann irgendwann wieder abflachen. Also zuerst in Treue, aber dann auch in Wahrheit, was so viel bedeutet wie an den wahren Lehren festzuhalten und nicht abzuschweifen. Weil etwas besser klingt oder für uns Menschen und nach menschlicher Weisheit und Philosophien funktionieren würde. Nein, in Wahrheit bedeutet, an seinem Wort, an seinen Vorschriften uns zu halten. Das, was man sagt, sollte der Wahrheit entsprechen und nicht geheuchelt sein. Gott kennt und sieht das Herz ohnehin. Man kann vor ihm nichts verbergen. Und es bedeutet auch, an die Anordnungen Gottes dran zu bleiben. Betrachtet man also einen Dienst, der in Treue und Wahrheit geschieht, zusammen, ist es ein wahrhaftiger Gottesdienst. Du kannst das nur tun, wenn du Gott liebst. Dann kannst du Gott dienen von ganzem Herzen. Und du machst es nicht, weil du dann gezwungen bist oder weil du besser dastehen willst, sondern weil du Gott gefallen willst, weil du aus Dankbarkeit ihm dienen willst. Wie sieht es aus, sich für solch einen Dienst zu entscheiden? Weil das ist ja die Antwort, die wir geben sollen. Es ist erstens eine fortwährend und entschlossene Entscheidung. In Vers 15, das Wählen, zu dem Josua das Volk aufruft, steht in einer aktiven Form. Es ist nicht nur etwas, das sie einmal machen und dann war es für ihr restliches Leben entschieden, sondern jeden Morgen sich erneut dafür zu entscheiden, Gott zu dienen. Und Josua geht mit gutem Beispiel voran. In Vers 15 heißt es am Ende, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Väter und Ehemänner, ihr seid verantwortlich für den Kurs, den eure Familien einschlagen. Die Familie ist die erste und von Gott eingesetzte Institution. Sie ist der Grundstein, von dem aus Gesellschaften und Gemeinde aufgebaut werden. Wenn sich Familien täglich entscheiden, Gott nachzufolgen, um ihm zu dienen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass auch Gemeinden als Ganzes ebenfalls das tun werden. Es ist zweitens eine freiwillige Entscheidung. Josua stellt dem Volk in den Versen 14 bis 15 die Wahl vor. Wollt ihr Gott dienen oder den Göttern jenseits des Stromes? Den Göttern der Ägypter oder vielleicht den Göttern der Amoriter? Es ist eine freie Entscheidung, jedoch sollte jedem, der die vorherige Verse schon gelesen hat, klar sein, dass diese Entscheidung klar für Gott fallen sollte. Dass diese Götter nichts bringen, weil Gott sie ja geschlagen hat. Und so antwortet auch Israel in den Versen 16 bis 18. Sie zählen erneut die Gründe auf, warum sie Gott dienen wollen, weil er alle anderen Götter und alle anderen Nationen geschlagen hat. Also erstens ist es eine fortwährende Entscheidung, zweitens ist es eine freiwillige Entscheidung und drittens ist es eine informierte Entscheidung. Vers 19. Und es mag uns vielleicht überraschen, weil Es scheint irgendwie kontraproduktiv zu dem zu sein, was Josua eigentlich will. Er sagt, ihr könnt dem Herrn nicht dienen. Warum gibt es dann die Wahl, wenn wir es nicht können? Hier geht es um was anderes und die Begründung gibt uns auch Josua, warum sie ihm nicht dienen können. Denn er ist ein heiliger Gott und ein eifernder Gott. Er wird euren Abfall nicht vergeben. Josua will dem Volk bewusst machen, dass es sich nicht um eine Entscheidung handelt, die sie einfach treffen können, weil sie gerade emotional ein Hoch erfahren haben, weil sie das Land erobert haben und jetzt als gesamtes Volk im verheißenen Land stehen, weil es ihnen gerade gut geht. Er will, dass es ihnen bewusst wird, mit was für einen Gott sie es hier zu tun haben. Er ist nicht wie die anderen Götter. Ihr könnt ihn nicht einfach dienen, wie es bei den anderen Göttern getan habt. Er sieht in euer Herz und weiß, wer aufrichtig zu ihm kommt und wer nicht. Der Abfall, von dem Gott nicht vergeben wird, ist einer, der den Herzenszustand letzten Endes zum Ausdruck bringt. Wenn sie abfallen, dann weil sie nie von Herzen dabei waren. Es ist nicht so, dass Gott die, die Vergebung suchen, irgendwie es ihnen verweigern würden. Vielmehr können die Menschen aber nicht davon ausgehen, dass sie ihre Unabhängigkeit erklären können oder Gottes Erwartungen ignorieren, ohne dass Gott etwas dagegen hätte. Unser Streben sollte es sein, Gott im Geist und in der Wahrheit anzubeten. Und das tun wir, indem wir uns immer wieder entscheiden, ihm zu dienen, indem wir nach seinen Vorschriften leben und seine Gebote halten. Jedoch haben Gläubige in der Regel keine besondere gute Balance, wenn es darum geht, unsere Verpflichtungen gegenüber Gott einzuhalten. Wenn wir unter Druck stehen und Versuchungen auf uns zukommen, neigen wir schnell dazu, abzuweichen. Wir scheitern genau wie Israel gescheitert ist. Aber Gott sei Dank, dass er einen Weg der Versöhnung geschaffen hat. Und somit kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Der Gottesdienst als Bundeserneuerung ist, wo Gott für uns spricht. Wenn es um einen Bund geht, den man schließt, dann sind es normalerweise zwei Parteien, die jeweils Verpflichtungen eingehen. Wir können die Forderung, die Gott von uns als Menschen verlangt, aber nicht erfüllen. Darum geht er ein Bund mit uns ein, in dem er der allein Handelnde und Hafter ist. Das sehen wir schon im Bund, den Gott mit Abraham schloss. Könnt ihr euch daran vielleicht erinnern, Abraham bereitet zwei Tierhälften und legt sie hin. Und normalerweise sollten beide Parteien, die diesen Bund schließen, zwischen diese Tierhälften laufen, um zu zeigen, wenn sie diesen Bund zerbrechen oder gegen verstoßen, soll es ihnen so geschehen wie diese Tiere. Aber Gott versetzt Abraham in einen tiefen Schlaf. Und als Abraham wieder aufwacht, sieht er nur eine brennende Glut zwischen die Tierhälften, welches Gott repräsentierte. Und genau so ist es auch bei der Rettung des Menschen. Wenn es auf uns ankäme, wären wir verloren. Wir werden wie die Tierhälften enden. Also brauchen wir jemand, der es für uns erfüllt. Du kommst in den letzten Vers in dem Buch Josua und in denen werden uns von drei Begräbnissen berichtet. Und schauen wir uns doch diese drei Personen an, die erwähnt werden. Was haben sie gemeinsam? Ihr kennt vielleicht diese Rätselaufgaben, wo viele verschiedene Zahlen oder Buchstaben oder Bilder gestellt werden und es sagt, finde das, was heraussticht oder nicht reinpassende Reihenfolge. Hier ist es ein bisschen anders. Was trifft auf alle drei dieser Beispiele oder erwähnten Personen zu? Sie alle nehmen die Rolle ein, für Christus ein Vorschatten zu sein. Und ihr Leben sollte dem Volk dabei helfen, sich Jesus vorzustellen. Josef zum Beispiel führte ein Leben, das durch Leid zur Erhöhung führte, so wie Jesus. Aber er zählte auch zu den Patriarchen. Er war der zweite Mann des Pharaos, also ein Führer oder in anderen Worten ein König. Seine Brüder fragten ihn, als er ihnen seinen Traum erzählt, willst du König sein über uns? Josua Der Name selbst ist ein Hinweis darauf, dass Jahwe rettet. Er führt das Volk durch die Einnahme und Eroberung. Und dies dient oft als Bild für die Heiligung im christlichen Leben. Er lebt wie ein Prophet, der dem Volk Gottes sagt, wo es lang geht. Und dann wird uns noch von Eliezer berichtet. Der war Hohepriester. Jahr für Jahr nahm er am Tag der Versöhnung das Blut anstelle des Volkes ins Allerheiligste, so wie Jesus mit seinem Blut in das wahre Allerheiligste ging, um sein Volk vor Gott zu versöhnen. Alle drei haben in gewisser Hinsicht eine Mittlerrolle als König, Priester und Prophet. Jedoch sind alle drei gestorben und zu Staub zurückgekehrt. Sie hatten keine bleibende Rolle, denn sie waren nur Menschen. Jesus Christus, der wahre König, Priester und Prophet, wurde jedoch vom Leben abgeschnitten. Denn der Begriff, um einen Bund zu schließen, ist eigentlich ein Bund zu schneiden. Jesus Christus musste für unsere Sünden, die uns vom Leben im Garten Eden abgeschnitten hatten, von den Lebenden abgeschnitten werden, damit wir leben können. Aber er ist nicht im Grab geblieben. Nein, er ist wieder auferstanden. Er ist ein besserer Mittler als Josua, Josef und Eliezer. Jesus ist der Mittler, der den Bund schließen kann und alle Forderungen erfüllt. Und nun haben wir jemand, der für uns vor dem Vater eintritt, Gott selbst. Und das sollte uns immer wieder bewusst werden, wenn wir zum Gottesdienst kommen, um diese Bundeserneuerung durchzuführen. Gott spricht nicht nur zu uns und verkündet, was er getan hat, sondern er spricht auch für uns. Und das sollte allen Grund geben, dass wir ein Leben zu seinem Dienst bereitstellen und ihm treu bleiben. Amen.